Endlich dazugehören ist heute das Thema von meiner Predigt. Wir gehen ja in den nächsten Wochen den Epheserbrief durch und ich möchte heute zu Kapitel 2, Vers 11 bis 3,1 den Text lesen und auslegen. Endlich dazugehören habe ich deshalb gewählt, weil das trifft genau das, was dieser Text aussagen wird und trifft auch eine Sehnsucht, die wir alle haben. Eigentlich schon von Kindheit an habe ich mich danach gesehnt, irgendwo dazuzugehören. In meinem Dorf wollte ich gern zu der Clique dazugehören, wo wir als Jungs miteinander gespielt haben und Fußball gespielt haben und im Wald waren. Ich wollte dazugehören. In der Schulklasse später wollte ich auch richtig mit dazugehören zu dem Klassenverband. Später in der Jugendgruppe in unserer Kirche wollte ich auch dazugehören, richtig dabei sein. Und eigentlich auch jeder von euch, wenn er sich irgendwo anschließt, er möchte dann eben auch richtig dazugehören. Das ist unser Wunsch, unsere Sehnsucht. Und davon handelt dann dieser Text. Bevor ich jetzt diesen Text lese, dachte ich, es ist vielleicht nochmal ganz hilfreich zu überlegen, an wen hatte eigentlich Paulus das geschrieben und was waren so die Umstände? Seid ihr noch offen, dass ich noch was Einleitendes sage? Ja, wollt ihr? Hä? Gut, schön, mache ich. Paulus saß ja im Gefängnis, er saß ja oft im Gefängnis und hier saß er wieder im Gefängnis, hat Zeit gehabt, Briefe zu schreiben, hat den Epheserbrief und auch den Kolosserbrief dort geschrieben. Wahrscheinlich war er im Gefängnis in Caesarea am Mittelmeer, heutiges Israel, so eine Garnisonsstadt, dort war er gefangen. Und er schreibt an die Epheser, das ist in der heutigen Westtürkei eine kleine Gemeinde. Paulus hat diese Gemeinde mitgegründet, auch Apollos hat dort gewirkt als Evangelist und Paulus hat dort 2 Jahre lang gewirkt, hat sich richtig investiert und es ist eine Gemeinde entstanden, vor allen Dingen eine Gemeinde, wo sehr, sehr viele Heiden zum Glauben kamen. Weniger Juden, die waren etwas schwierig dort im Ort, etwas zurückhaltend, verstockt, sagt die Bibel. Es waren vor allen Dingen Heiden, die zum Glauben kamen. Und sie haben in dieser Gemeinde schon sehr bald eine Ausstrahlungskraft gehabt. Das hat auf die ganze Umgebung ausgestrahlt. Es sind überall in den Dörfern ringsherum Menschen zum Glauben gekommen. Deswegen hat Paulus diesen Brief auch so im Stil eines Rundbriefs geschrieben, recht allgemein. Und das wurde auch damals immer weiter abgeschrieben, dieser Brief, und überall in der Umgebung dann auch gelesen, dass die Christen überall in der Umgebung praktisch gelehrt und gestärkt wurden. Ephesus war damals eine richtig, wirkliche Weltstadt. 300.000 Einwohner. Hauptstadt der römischen Provinz Asia, war also wirklich eine richtig, richtige Weltstadt für damalige Verhältnisse. Da war richtig was los. Es war das politische Zentrum dieser ganzen Region. Es war auch das religiöse und kulturelle Zentrum der Region, auch das Handelszentrum. Also hatten einen wunderbaren Hafen, alle Straßen führten nach Ephesus. Also da war richtig Leben, kann man sagen. War eine sehr, sehr reiche Stadt. Sehr, sehr reiche Stadt. Ich habe euch mal einfach 2 Bilder mitgebracht, da kann man sich ein Stück weit vorstellen, denn österreichische Archäologen haben große Teile der Altstadt wieder ausgegraben. Hier zum Beispiel das Theater von Ephesus hat Platz für 50.000 Zuschauer. Kann man sich ein Stück weit vorstellen, wie hochstehend die Kultur war, wie viele Leute dort gelebt haben, könnt ihr besuchen in der Westtürkei. Oder das andere Bild zeigt einen der vielen Tempels, die ausgegraben wurden. Es wurden dort in der Stadt sehr, sehr viele Gottheiten verehrt. Der Kaiser ließ sich verehren als Gottheit in einem Tempel und dann alle möglichen Götter, die man in der Antike so kannte. Der bekannteste Tempel, das allerdings nicht der, war der Tempel der Artemis oder lateinisch der Diana, Göttin Diana. Und dieser Tempel gehörte zu den 7 Weltwundern der Antike. Also wirklich weltberühmt, weltbekannt, diese Stadt schon auch durch diesen Tempel. Dass wir etwas spüren, diese Stadt, die Christen dieser Stadt, schreibt also Paulus nun folgende Zeilen. Und jetzt lese ich und habe aus der neuen Genfer Übersetzung den Text, ihr dürft gern mitlesen. Denkt doch einmal zurück. Ihr wisst ja, dass ihr wegen eurer nichtjüdischen Herkunft die Unbeschnittenen genannt werdet, und zwar von denen, die sich selbst als die Beschnittenen bezeichnen. Dabei ist ihre Beschneidung etwas rein Äußerliches, ein menschlicher Eingriff an ihrem Körper. Wie stand es denn früher um euch? Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht und wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk eingegangen war. Seine Zusagen galten ihnen und nicht euch. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Der erste Teil mal von diesem Text, den wir uns heute ansehen aus dem Brief. Jetzt merken wir schon, er spricht hier vor allen Dingen die Heiden an. Das merkt man schon in der Formulierung, er spricht sie an, die Unbeschnittenen. So nannte man die Heiden, also zumindest die Juden nannten sie so, denn die Juden waren die Beschnittenen. Und seit Abraham war das ja die Gewohnheit der Israeliten, dass die Männer sich beschneiden ließen. Das war von Gott so befohlen worden, dem Abraham. Die Beschneidung als Zeichen dafür, dass sie das auserwählte Volk sind. Und da nannten sie die Unbeschnittenen verächtlich eben die Unbeschnittenen, die Heiden. Er schreibt das jetzt hier, diesen Heidenchristen, und man merkt, er möchte sie bestärken und ermutigen. Und ich habe den Eindruck, sie haben sich so wie Gläubige zweiter oder wenn nicht sogar dritter Klasse gefühlt, irgendwie. Denn es war wohl so, dass auch dort in dieser Stadt in Ephesus, da gab es ja auch eine Synagoge, die Juden nach wie vor etwas verächtlich und herablassend da auf diese anderen, auf die Christen und die anderen Heiden herabgesehen haben. Ihr seid ja die Unbeschnittenen. Wir sind das erwählte Volk. Und diese Heiden, die jetzt zum Glauben an Jesus gekommen waren, die haben sich dann schon manchmal gefragt, ja, sind wir denn so richtig angenommen? Gehören wir denn so richtig dazu? Oder was ist da? Paulus sagt ihnen hier ganz klar, ihr gehört dazu. Seht doch einmal, was Gott in eurem Leben getan hat. Und jetzt vergleicht er hier das einst, wie es früher war, als sie Christus noch nicht kannten, und das jetzt. Das sehen wir uns jetzt mal gerade miteinander an. Er sagt, hey, früher, ihr hattet keine Beziehung zu Christus. Ihr hattet keinen Zugang zum israelitischen Bürgerrecht. Das heißt, ihr gehörtet eben nicht zu Gottes auserwählten Volk. Ihr wart ausgeschlossen von den Bündnissen, die Gott mit seinem Volk geschlossen hat, im Alten Testament und den Bund des Neuen Testaments, kanntet ihr gar nicht. Ihr kanntet auch die Zusagen von Gottes nicht, deswegen galten sie euch auch nicht. Ihr habt ein Leben ohne den lebendigen Gott geführt, ein Leben ohne Hoffnung. Wobei man sagen muss, die Leute dort in Ephesus, die Heiden, waren nicht gottlos. Das sieht man ja schon an den vielen Tempeln. Es gab eigentlich damals gar keinen Atheisten im heutigen Sinn. Die haben alle an irgendeine Gottheit geglaubt und die haben alle irgendeine Gottheit verehrt und zu ihr gebetet, meistens zu mehreren. Aber was Paulus sagt, meint, ihr hattet keine Erkenntnisse von dem wahren, lebendigen Gott. Das ist die Tragik. Es waren alles tote Götter, die euch wirklich nicht geholfen haben, die ihr nicht erleben konntet. Jetzt erlebt ihr etwas ganz anderes, denn das ist vorbei. Durch Jesus Christus ist dieses trostlose Dasein Vergangenheit. Und jetzt sagt er etwas zu dem Jetzt. Er sagt, weil er sein Blut für euch vergossen hat, hat er Frieden mit Gott erkämpft für euch. Das ist jetzt Gottes Werk, was er gemacht hat. Ihr hattet keine Beziehung zu Christus und jetzt habt ihr eine Beziehung zu Christus. Ne? Er hat euch die Liebe erklärt. Er ist aus Liebe zu euch gekommen auf die Erde, ist euch nachgegangen, hat euch die Hand entgegengestreckt. Ihr dürft jetzt eine Liebesbeziehung zu Jesus haben. Das beschreibt ja die Bibel. Wir haben eine nicht nur irgendeine Beziehung, eine Liebesbeziehung zu Jesus, dass er uns seine Geliebten nennt. So von Herzlichkeit bestimmt ist diese Beziehung. Es ist etwas Außergewöhnliches. Er sagt ganz und gar Ja zu uns. Und er sagt, ihr habt jetzt Zugang zum israelischen Bürgerrecht. Ihr seid jetzt ein Teil von Gottes auserwählten Volk. Ihr gehört voll dazu. Gott hat euch erwählt. Ist der Wahnsinn. Er will euch dabei haben, voll dabei haben. Ihr seid jetzt ein Teil von diesem auserwählten Volk Gottes. Ihr gehört dazu. Er ist euer König. Er regiert euch. Er schützt euch. Ihr gehört zu seinem Volk. Und jetzt gelten auch die Bündnisse, die Gott geschlossen hat, auch euch. Und der neue Bund ganz besonders, dass Jesus durch sein Blut sich ganz neu mit uns verbündet, mit uns Menschen. Das drückt der Bund des Neuen Testamentes ja aus. Gott verbündet sich aufs Festeste mit uns Menschen. Das ist nur zum Staunen, gell? Und alle Zusagen Gottes gelten jetzt auch euch. Wir wissen ja, die Bibel ist so voller Zusagen, so voller Versprechen, so voller Verheißung. Und Paulus sagt, das gilt jetzt alles euch. Ihr dürft mit Gott beten und auf Antwort warten. Er möchte eure Sorgen tragen, eure Schuld vergeben. Alles das, was die Bibel zusagt, gilt in Christus jetzt auch euch. Ihr seid reich. Und ihr habt jetzt Hoffnung. Er schließt diesen Abschnitt und sagt, nun seid ihr nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ihr, Es ist so fantastisch, man merkt dieses Staunen von Paulus. Ihr gehört voll dazu. Ihr habt das Vorrecht, jederzeit in Gottes Nähe zu sein, als seine geliebten Kinder. Fantastisch. Seht ihr, wie reich euch Gott beschenkt. Und er lässt hier also gar keinen Zweifel daran, dass sie voll und ganz dazugehören. Gell? Ich möchte das auch euch persönlich sagen, wir haben ja manchmal so Zweifel, ne, ob wir wirklich so ganz voll und ganz dazugehören bei Gott. Oder ob wir noch irgendetwas ihm beweisen müssen, leisten müssen oder was auch immer. Ne? Ob wir gut genug sind. Und was Paulus hier diesen Leuten sagt und was er auch euch sagen möchte, ist, dass in Jesus Christus sagt Jesus zu jedem von euch sein volles Ja. Und er sagt, ja, du gehörst voll dazu. Wenn du an mich glaubst, wenn du an mir festhältst, du gehörst dazu. Ich will dich. Ich freue mich, dass du in meine Nähe kommst. Das ist das Erste. Paulus schreibt jetzt weiter, ab Vers 14. Ja, Christus selbst ist unser Frieden. Er hat die Zweiteilung überwunden und hat aus Juden und Nichtjuden eine Einheit gemacht. Er hat die Mauer niedergerissen, die zwischen ihnen stand, und hat ihre Feindschaft beendet. Denn durch die Hingabe seines eigenen Lebens hat er das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Anordnungen außer Kraft gesetzt. Sein Ziel war es, Juden und Nichtjuden durch die Verbindung mit ihm selbst zu einem neuen Menschen zu machen. Einem ist hier betont in diesem Text, zu einem neuen Menschen zu machen. Und auf diese Weise Frieden zu schaffen. Dadurch, dass er am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart, und Frieden für alle, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zugang zum Vater. Das ist ein ungeheurer Text. Und das Schlüsselwort hier ist Frieden. Es kommt 5-mal vor, wenn ihr gut zugehört habt. 5-mal spricht Paulus hier von dem Frieden, den Christus schenkt, den er stiftet, den er bringt. Er spricht hier von Jesus, dem Friedefürst, der Friedestifter. Und als Jesus auf diese Welt kam, dann haben ja die Engelschöre ihn angekündigt. Ehre sei Gott in der Welt und Frieden auf Erden. Und nun bringt er diesen Frieden. Zu einem neuen Menschen macht er sie, zu einem einzigen Leib der Gemeinde fügt er diese Menschen zusammen in der Gemeinde. Was für ein Wunder, das Paulus hier beschreibt. Dafür hat Christus die Mauer niedergerissen, die Feindschaft, die zwischen Juden und Nichtjuden bestand. Ich will das noch erklären, das war wirklich, da waren Mauern dazwischen, ethnische, kulturelle Mauern, die wir uns heute eigentlich gar nicht mehr so in der Form vorstellen können. Jetzt waren diese Leute alle in einer Gemeinde zusammen, waren zum Glauben gekommen. Da waren Heiden mit ganz unterschiedlichen kulturellen Hintergrund, ethnischen Hintergrund, mit ganz unterschiedlichen Prägungen, Gewohnheiten, religiösen Hintergründen. Und da waren Juden, die wiederum ganz anders gestrickt waren. Das war ein so buntes Gemisch. Wir sind auch bunt gemischt hier in Wedding. Aber es ist eine völlig andere Dimension. Ich will euch das gerade noch erzählen. Und jetzt hat Christus diese Feindschaft beendet, diese Mauern niedergerissen, die trennend eigentlich zwischen diesen verschiedenen Gruppierungen sind in der Gemeinde. Und ich will euch das mal kurz erklären. Da gab es wirklich wie eine sichtbare Mauer, einen sichtbaren Zaun, zum Beispiel in dem Tempel von Jerusalem. Das hat man bei Ausgrabungen nachgewiesen, dass im Jerusalemer Tempel gab es einen Zaun. Ab da durften die Heiden nicht mehr weiter in den Tempel rein. Und an diesem Zaun stand ein Schild, Heiden dürfen den geheiligten Bereich der Juden nicht betreten. War einfach fertig. Also da war eine ganz strikte Grenze, gell? Also eine sichtbarer Zaun. Und dann gab es auch noch eine religiöse Mauer, nämlich das mosaische Gesetz, was Paulus hier anspricht. Das waren ja insgesamt 612 Gebote und Verbote, die Mose da bekommen hatte. Und an das man sich als Jude wortwörtlich hielt. Und das war ja auch so eine Art Zaun, so eine Art Schutzzaun, den Gott dem Volk Israel gegeben hat, dass sie sich nicht sollten von der Verdorbenheit der heidnischen Völker beeinflussen lassen, dass sie sich abgrenzen sollten ganz bewusst von dem sündigen Verhalten der Heiden, dass sie das geheiligte Volk Gottes sein sollten. Und deswegen können wir auch verstehen, dass es für die Juden damals völlig undenkbar war und ein völliges Tabu war, mit Heiden irgendwie Gemeinschaft zu haben, mit Heiden Kontakt zu haben, geschweige denn mit ihnen vielleicht am Tisch zu sitzen oder geschweige denn zu essen. Das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen. Das war ein absolutes Tabu. Also man kann es eigentlich so sagen, dass Juden haben die Heiden gemieden wie die Pest. Die haben ihr Leben für sich geführt in ihrem Ghetto, in ihrem frommen Ghetto, hatten keinen Kontakt zu dieser heidnischen Außenwelt. Und man sprach dann, wenn man mal Heiden sah, also wirklich ganz abschätzend von ihnen, eben als die Unbeschnittenen, das war ein Schimpfwort. Man muss auch wissen, diese Juden damals hatten ja auch eine Messias-Hoffnung. Sie glaubten an die Verheißung im Alten Testament, sie warteten auf den Messias. Und wir wissen heute, sie verbanden die Vorstellung mit diesem Messias, wenn er kommt, dann wird dieser Messias ihnen helfen, die Heiden zu unterwerfen, dass sie Untertanen der Israeliten werden. Das war so die Vorstellung. Sie sind das überlegene, erwählte Volk und die Heiden werden dann unterjocht. So war ihre Vorstellung. Das war also wirklich eine echte Feindschaft, so wie es Paulus hier schreibt. Es ist nicht überspitzt, wie er schreibt. Es war eine Feindschaft, die Christus überwinden musste. Damit wir es noch ein bisschen besser verstehen, in Apostelgeschichte 10 wird ja berichtet, wie Petrus geführt wird durch den Heiligen Geist zu dem römischen Offizier, zu dem Cornelius zu gehen, der also wirklich ein richtig blutechter Heide war und sollte ihm das Evangelium bringen. Und wenn ihr diese Geschichte kennt, dann wisst ihr ja, was Petrus für Vorbehalte hatte, dorthin zu gehen. Das war für ihn ein Gräuel, daran zu denken, jetzt zu diesem Heiden zu gehen, jetzt mit ihm am Tisch zu sitzen, vielleicht noch mit ihm essen zu müssen. Er hat sich gesträubt und er musste erst durch eine Vision durch Gottes Geist überwunden werden. Seine inneren Mauern und Zäune musste Christus auch erst abbrechen, damit die Heiden überhaupt erreicht werden konnten. Petrus hätte das von sich aus nie gemacht, als Jude, niemals. Und hatte er diese Vision gehabt, dass er ein Tuch vom Himmel herabkommen sieht und in dem Tuch ganz viele unreine Tiere aus Sicht des Juden, alles Tiere, die niemals auf dem Speiseplan eines Juden standen. Ne? Und dann spricht eine Stimme zu ihm, nimm und iss. Und Petrus ganz entsetzt, oh nein, Herr, ich habe ja noch nie etwas Unreines gegessen. Und die Stimme sagt, was Gott rein gemacht hat, das sollst du nicht für verboten erklären. Und dann ist die Vision vorbei und er weiß, er darf jetzt zu diesem Cornelius gehen und darf sogar mit ihm am Tisch essen, selbst wenn es Schwein gibt. Ne? Und er macht sich auf den Weg. Und das war für den Petrus eine wirkliche Überwindung. Aber Christus hat ihm geholfen, dass dieser Zaun abgebrochen wird. Und er hat den Mut, macht sich auf diesen Zweitagesmarsch zu diesem römischen Offizier und bringt ihm das Evangelium. Er ist mit ihnen am Tisch. Und dieser Cornelius und sein ganzes Haus, die kommen zum Glauben. Und wir merken schon bei dieser Begebenheit, dass Christus eben wirklich das Gesetz mit seinen zahlreichen Geboten und Vorschriften außer Kraft gesetzt hat, so wie es hier steht, hat er gemacht. Es soll nicht mehr als trennende Mauer zwischen Heiden und Juden stehen. Später in Apostelgeschichte 15, im sogenannten Apostelkonzil, wird es dann auch nochmal bekräftigt. Dann haben nämlich die Apostel, die Leiter der ersten Gemeinde, sich überlegt, was machen wir jetzt? Jetzt kommen so viele Heiden zum Glauben. Jetzt sind wir mit denen zusammen in einer Gemeinde. Wie machen wir das jetzt, wenn wir zusammen essen? Das funktioniert ja nie. Und da haben sie gesagt, für diese Heiden soll das mosaische Gesetz nicht mehr gelten. Wir wollen ihnen diese Last nicht auferlegen. Christus genügt. Das mosaische Gesetz ist für die Heiden nicht mehr in Kraft. Paulus hat es dann theologisch so erklärt in Römer 10. Er sagt, Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an ihn glaubt, der ist gerecht. Versteht ihr das? Er sagt, in Christus beginnt jetzt ein neues Zeitalter. Es geht nicht mehr darum, dass wir alle Gebote Gottes im Alten Testament einhalten, damit wir Gott gefallen. Es geht nicht mehr darum, jetzt Gott etwas beweisen. Es ist nicht mehr eine Folge unserer eigenen Leistung, unserer Anstrengung, damit Gott uns dann annimmt, sondern es ist jetzt nur Christus allein. Er ist derjenige, der uns gerecht macht. Er hat das Gesetz erfüllt. Er hat diesen Forderungskatalog des Alten Testaments getilgt am Kreuz. Es ist durch sein Sterben ans Kreuz geheftet, sagt Paulus im Kolosserbrief. Er hat diesen Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und ans Kreuz geheftet. Es ist also das Angenommensein vor Christus jetzt ein Geschenk, was Christus uns gibt. Ich habe einen sehr schönen Satz gelesen in einem Buch, den möchte ich euch vorlesen. Jesus, der Messias, erfüllt das Gesetz und nimmt ihm somit seinen fordernden Anspruch. Er trägt stellvertretend die Strafe des Gesetzes, das die Juden wissentlich und die Heiden unwissentlich übertreten hatten. Er setzt eine neue Gerechtigkeit in Kraft, die unabhängig vom Einhalten des Gesetzes ist und Heiden wie Juden in den Genuss der Gnade Gottes bringt. Christus ist somit der Schöpfer einer neuen Menschheit, nämlich seiner Gemeinde. Und im Vers 16 steht, Christus hat durch seinen Kreuzestod Juden und auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Und ich hoffe, ihr könnt euch jetzt aufgrund von dem, was ich gesagt habe, das mal noch besser vorstellen, was das für ein Wunder war. So ganz unterschiedliche Menschen von Herkunft und Prägung und Religion, sie hätten eigentlich aus menschlichen Gesichtspunkten niemals zusammenkommen können und dürfen. Es hätte nie funktioniert. Aber Christus hat sie zusammengefügt. Der Friedefürst überwindet die Barrieren und bringt sie zusammen, beendet Feindschaft, stiftet Versöhnung. Das ist das Wunder der Gemeinde. Und ich glaube, man kann es so auf den Punkt bringen, wo ein Mensch sich mit Gott versöhnen lässt, bekommt er selbst Frieden mit Gott und wird fähig zum Frieden mit Menschen. Wo ein Mensch sich mit Gott versöhnen lässt, da kommt dir das Innere zur Ruhe. Gott versöhnt uns und stillt unsere Bedürfnisse und gibt uns die ersehnte Vergebung und Liebe und Anerkennung. Er befriedet uns und wir werden zu Menschen, die Gottes Frieden in sich tragen und können uns versöhnen, können versöhnt leben mit anderen Menschen. Das ist das Wunder, das Christus schenkt. Und Frieden ist hier mehr als Waffenstillstand oder Abwesenheit von Krieg, denn Paulus lehnt sich hier an das hebräische Shalom an und das bedeutet eigentlich so viel wie Wohlergehen, Sicherheit, in jeder Beziehung Wohlsein. So ein Frieden bringt er in die Gemeinde hinein. Jetzt können sie eben alle miteinander in der Gemeinde beim Upper Church an einem Tisch sitzen. Juden und die Heiden aus allen möglichen Völkern und Kulturen. Es ist ein Wunder. Paulus sagt es dann mal in Galater 3, so um deutlich zu machen, wie das Wunder aussieht. Er sagt, hier gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen in der Gemeinde. Kein Unterschied mehr zwischen Juden und Griechen. Auch kein Unterschied mehr zwischen Sklaven und freien Menschen. Das gab es ja damals auch noch, ne? Sklavenherren und die Drecksarbeit gemacht haben. Auch kein Unterschied mehr zwischen Mann und Frau. Meine Güte, was war das für eine Diskrepanz damals, ne? Die Frau hatte nichts zu sagen, aber da waren die Männer die absoluten Patriarchen. Es gibt keinen Unterschied mehr, sagt Paulus. Denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle zusammen ein neuer Mensch geworden. Und das war revolutionär. Alle zusammen in einer Gemeinde gleichberechtigt nebeneinander. Da war etwas völlig Neues, was Christus hier schafft und schenkt. Könnt ihr das nachvollziehen? Ich möchte das mal ein Stück weit aktualisieren auf unsere Verhältnisse hier in Baden-Wettingen, im Kreuzpunkt, in der FEG. Es gibt hier keinen Unterschied mehr zwischen klassischem Gottesdienst und modernem Gottesdienst. Es gibt auch keinen Unterschied mehr zwischen alteingesessenen FEGlern und Leuten, die ganz neu dazugekommen sind, die sich erst ihre Sporen abverdienen müssen. Gibt es bei Christus keinen Unterschied mehr. Es gibt auch keinen Unterschied zwischen der Jugend und der älteren Generation bei Christus. Es gibt auch keinen Unterschied zwischen Asylanten und Ausländern, die zu Christus kommen, und wir echten Schweizern. Kein Unterschied in Christus. Kein Unterschied in Christus. Sondern denn durch eure Verbindung mit Jesus Christus seid ihr alle ein neuer Mensch geworden. Das ist das Wunder, was Christus durch seinen Geist schenkt in der Gemeinde. Paulus sagt ihnen das erstens mal, um zu staunen und sich auch daran zu erinnern, dass sie nicht die Unterschiede betonen sollten, die sie nach wie vor hatten, sondern dass sie sich nach Christus ausstrecken. Denn Christus ist der, der die Einheit schenkt durch seinen Geist. Sie hatten gemeinsam diese Leidenschaft für diesen Jesus, der sie errettet hatte, erkauft hatte, ihn das Leben völlig erneuert hatte. Und Paulus sagt, um diesen Herrn schart euch, den betet an, den setzt den Mittelpunkt, dann ist der Frieden Gottes auch unter euch. Und das Wunder der Gemeinde, der Einheit in der Gemeinde ist erlebbar. Gemeinde ist ein Friedensort in dieser Welt. Das ist die Vision von Jesus. Die Gemeinde, ein Friedensort in dieser Welt. Das macht Christus. Wir wollen an dieser Stelle auch wirklich Buße tun und umkehren, dort, wo wir diesen Frieden nicht Raum gegeben haben. Wo wir die Unterschiede mehr betont haben, das Trennende, als das, was uns vereint, nämlich Christus. Wir wollen uns miteinander, mit allen Gottesdiensten, mit allen Generationen ausstrecken nach ihm und wollen vor dieser Welt eine Gemeinde sein, in der Gottes Frieden wohnt und erlebbar ist. Jetzt schließt Paulus folgendermaßen. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Was für ein Text. Ihr seid, er fängt jetzt genauso an wie Jesus, ne? Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt, ihr seid die Stadt auf dem Berg. Glaubt das, das ist eure Identität. Das ist jetzt das neue Leben, was Gott euch schenkt. Genauso, ihr seid das. Es ist wie eine Verheißung, eine Zusage, eine Berufung, die er dieser Gemeinde gibt. Das seid ihr. Lasst euch nichts anderes einreden, dass ihr unbeschnitten seid oder weiß der Geier was. Ihr seid Bürger des Himmels. Bürger des Himmels. Das ist der Hammer. Das möchte Gott auch euch sagen. Ihr seid Bürger des Himmels. Habt ein Bürgerrecht im Himmel. Gottes neue Welt beginnt schon hier auf dieser Welt und sie dauert ewig. Das ist Gottes neue Welt. Und ihr seid Bürger in Gottes neuer Welt, Bürger des Himmels. Wie soll ich das jetzt vergleichen, dass wir ein Stück verstehen, um was es hier geht? Ne? Ich bin ja jetzt seit fast 2 Jahren Bürger der Schweiz. Dass ihr es glaubt, ich habe meinen Pass mitgebracht. Ja, da steht jetzt hier drin, Thomas Lorenz, Schweizer Bürger. Ich habe sogar das Lichtbild drin hier. Ja, ich bin ganz stolz drauf. Es war ein langer Weg, 2 Jahre langer Prozess. Ich musste einen Antrag stellen. Es gab eine sehr harte Prüfung, 1,5 Stunde Befragung und Nachprüfung und so weiter, mehrere Instanzen, viel Geld und dann war ich Schweizer Bürger. Ja, ich habe mir das ein Stück weit schon verdienen müssen, ne? Beweisen müssen, dass ich würdig bin, ein Schweizer zu werden. Es war ein langer Prozess. Ist auch richtig so, dass man diesen Prozess so geht. Hier in der Schweiz, finde ich. Jetzt sagt Paulus, ihr seid nicht Schweizer Bürger geworden. Ist auch schön, ist eine schöne Sache, Schweizer Bürger zu sein. Mit allen Rechten und Pflichten. Sondern ihr seid jetzt Bürger des Himmels. Ihr kriegt den Pass für den Himmel. Und das ist etwas ganz Geniales, denn dieses Reich des Himmels, das dauert ewig. Das wird niemals untergehen. Das ist das überlegene Reich, das niemals zu Ende gehen wird, wo ein König regiert, der schon alle Feinde besiegt hat. Und wenn ihr zu diesem König gehört, seid ihr Bürger des Himmels. Ihr habt diesen Pass und ihr werdet zu Bürgern des Himmels nicht durch Geld oder dass es jemandem bewiesen habt, dass ihr würdig seid, sondern ihr bekommt dieses Bürgerrecht durch Jesus Christus. Der hat euch würdig gemacht und angenehm vor Gott gemacht. Ihr seid Bürger des Himmels. Und bekommt damit alle Rechte und Pflicht noch eines Bürgers des Himmels. Ihr habt das Vorrecht, jederzeit, sagt Paulus, Audienz beim Vater zu haben. Bei diesem König. Bei diesem himmlischen König vorzusprechen, mit ihm zu reden. Ihr habt das Vorrecht, Botschafter dieses Königs zu sein, sagt der Paulus mal. Ihr seid Botschafter an Christi Stadt für diese himmlische Welt. Könnt den Menschen davon erzählen, dass es noch diese andere Wirklichkeit gibt. Und viele andere Rechte. So wunderbar. Bürger des Himmels seid ihr. Und ihr habt einen König, der euch wunderbar regiert und führt und schützt. Ihr gehört dazu. Und ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Das ist noch ein zweites fantastisches Bild. Sagt zu den Heiden, ihr gehört jetzt endlich zu diesem engeren Kreis, zu Gottes Familie. Und wisst ihr, für jeden von euch, der Familie nie wirklich erlebt hat, finde ich, ist das ein wunderbares Bild. Da ist ein Vater und der sitzt mit seinen Kindern am Tisch. Und an diesem Tisch ist jeder, der da an dem Tisch sitzt, geliebt und angenommen, so wie er eben ist. Mit seinen Fehlern, mit seinen Stärken. Da ist ein Vater, dem muss man nicht erst irgendetwas beweisen oder irgendetwas Unwahrscheinliches leisten, bis der Vater dich in die Arme nimmt und sagt, du bist mein geliebtes Kind. Und er kennt mich durch und liebt mich so, wie ich bin, trotzdem, trotz meiner Fehler und Macken. Er bietet mir ein wirkliches Zuhause, ein Ort der Sicherheit und der Geborgenheit und des Angenommenseins. Da kann ich sagen, Papa, kann mich fast auf seinen Schoß setzen. Es ist so ein wunderbarer Ort, bei Gott zu Hause zu sein. Und Paulus sagt, in Christus gibt euch Gott dieses Zuhause. Ihr gehört zu seiner Familie. Die Gemeinde ist so ein Abbild dieser Familie. Das sind deine Brüder und deine Schwester. Ihr habt miteinander mich als den himmlischen Vater so wunderbar. Paulus schreibt jetzt weiter, das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten, die haben die Gemeinde aufgebaut, gegründet. Der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst, nach dem muss ich alles ausrichten. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Und damit möchte ich schließen. Paulus sagt hier diesen Heidenchristen, dort in Ephesus, ihr seid Gottes Tempel, ein gottgeweihter Tempel. Ihr gehört voll dazu, zu diesem Bauwerk. Was ist eigentlich ein Tempel nach dem damaligen Verständnis in der Antike? Also ein Tempel war der Ort, wo Gott wohnte, wo Gott zu finden war, wo seine Gegenwart war, wo er zu finden und erlebbar ist. Und dafür möchte ich mal die Vision von Jesus für unsere Gemeinde auch hier für den Kreuzpunkt mal ableiten. Unsere Gemeinde, unsere Kirche, ein Ort, wo Menschen kommen und Gott erleben und erfahren und wirklich zu Gott finden. Das ist die Vision, wo die Tür weit offen steht. Und Menschen kommen und sagen, Mensch, Gott ist ja wirklich lebendig, gewaltig. Sie spüren seine Gegenwart, sie hören sein Reden, sie werden überwältigt von seiner Heiligkeit und kehren um und werden Christen. Wir, ein heiliger Tempel, so sagt es Paulus. Zweitens, da kommen Menschen dazu als ein neues Mitglied der Familie. Der Tempel wächst, weil Gott selber immer wieder Menschen schickt. Seht ihr, wir sollten Wachstum nicht als etwas Bedrohliches empfinden. Ich freue mich, dass jetzt in den letzten Wochen immer wieder neue Leute dazukommen. Es ist ein Geschenk von Gott. Er führt sie her. Er möchte, dass sie Jesus kennenlernen. Wir wollen Wachstum in der Gemeinde als eine Chance feiern. Diese neuen Leute sind herzlich willkommen. Sie dürfen von Anfang an mit dazugehören. Sie müssen sich nicht erst ihre Sporen verdienen, denn durch Christus sind sie schon herzlich willkommen und eingeladen. Sie gehören dazu, zur Familie. Und hier sagt er weiterhin drittens, jeder ist gewürdigt, ein Teil dieses Tempels zu sein. Paulus sagt, wir dürfen uns einfügen lassen in dieses Bauwerk. Du darfst dazugehören, du darfst irgendwo einen kleinen Beitrag leisten. Mit deinen Begabungen, mit dem, was dir Gott geschenkt hat, kannst du irgendetwas beitragen. Jeder ist willkommen, kann mittun, mittragen, mit sich mit engagieren. Das ist das Bild von Gemeinde. Wir machen es miteinander zu Gottes Herrlichkeit, damit seine Sache vorankommt. Und viertens, alle verbindet das eine, die Leidenschaft zu Christus, sein Geist verbindet uns alle. Gemeinde, ein Ort des Friedens, wo Christus sich verherrlicht, wo er gefunden wird. Es ist eigentlich der Wahnsinn, dass ich dazugehören darf, muss ich sagen. Und Paulus will genau das, dieses Staunen. Deswegen gehört eigentlich im Kapitel 3 der erste Vers noch dazu, denn da sagt jetzt Paulus, wenn ich mir das alles vor Augen halte, da kann ich nicht anders, als vor Gott niederzuknien und anzubeten. Das werden wir jetzt auch machen. Wir werden zunächst ein Musikstück hören. Und dann werden wir miteinander Jesus anbieten, mit mehreren Liedern ihm die Ehre geben, ihn loben und preisen. Ich möchte auch jetzt auch schon ihn anbeten, lade euch ein zum Gebet. Jesus, wir möchten das noch mehr begreifen, was für Vorrechte du uns gibst. Wir haben das jetzt alles gehört. Wir möchten dich dafür anbeten, dir dafür wirklich Danke sagen. dass wir deine Kinder sein dürfen, dass wir jetzt schon Bürger des Himmels sein dürfen, dass wir ein Teil deines heiligen Tempels sein dürfen, auch hier als Gemeinde vor Ort, Herr. Lass uns wirklich so ein Ort des Friedens sein, wo Menschen kommen und dich finden. Lass uns große Herzen haben, die jeden herzlich willkommen heißen, für jeden gleich da ist, dass jeder sich bei uns an den Tisch setzen kann und deine Nähe, deine Gemeinschaft spüren kann. Ich bitte dich, dass du uns das schenkst, Herr. Amen.